Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Abends. Eine kurze Vorbemerkung noch. Wer während des zweiten Teils, während dieses Live-Coachings merkt, dass er sich doch noch traut, kann gern auch während der Veranstaltung hier jetzt nicht links, sondern rechts vorgehen zu Herrn Hochrein und sich dort melden. Ansonsten fangen wir sofort an und ich darf die erste Zuschauerin auf die Bühne bitten.
Hallo.
Hallo. Nimm einfach das Mikro, ist an.
Ich bin ganz doll aufgeregt. ich habe eine Frage zu einem Thema, was ich noch nicht nachlesen konnte bei Ihnen. Und das ist das Thema Geschwisterstreit. Ich habe zwei Töchter, die sind fast 9 und fast 12. Und die Große ist auch gerne schon mal so ein bisschen pubertär und muss sich auch nicht unbedingt alleine beschäftigen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und die Kleine braucht ganz doll mal Zeit für sich und die nimmt sie sich auch. Und da hat die Große aber nicht so ganz viel Respekt vor, sondern sagt sich dann, ich klopfe einfach mal im Zimmer an und hallo, hier bin ich. Und macht es auch gerne sehr penetrant. Und dann kommt sowas durch bei meiner Kleinen, wie man das bei Kindergartenkindern kennt, die dann nicht mehr reden, weil die Große redet ununterbrochen. Die fängt dann an mit nochmal, ich hau nochmal drauf, ich beiße, ich schlage, ich so. Und da, die Lautstärke ist dann herrlich und ich bin eigentlich am Rand des Wahnsinns, weil ich immer denke, das glaube ich jetzt gerade nicht. Du haust jetzt wieder und die andere... Und es kommen dann eben, du hast und die, guck mal, die hat mich gebissen. Und dann denke ich, ja, die hat gebissen, weil du nicht aufgehört hast. Aber ich mag dann irgendwann natürlich auch nicht mehr der einen und der anderen erklären, wie die eine und wie die andere ist, sondern, ja.
Danke.
Ich wollte gerne erst mal fragen, was haben Sie so über die letzten paar Jahre versucht?
Also...
Oder getan?
Mit den beiden, damit sie sich nicht streiten?
Ja, ich nehme an, das möchten Sie gerne, dass Sie weniger streiten. Ja.
Also ich habe Ihnen erst mal erklärt, also ich hatte einmal die Variante, dass ich sagte... ich finde, also wenn es dann sehr viel Streit war, habe ich dann auch gesagt, ich finde es auch mir gegenüber unfair, weil ich muss es ja immer hören, so. Ja. Und irgendwann fände ich es auch total nett, wenn ihr mal mit mir einfach nett wärt, weil ich streite mich mit eurem Vater nicht andauernd. Und dann wäre es auch einfach nett, wenn ihr beide das auch nicht ununterbrochen tut. Das war die eine Variante. Und die andere Variante war einfach, den beiden mal zu erklären, wer hier wer ist. Also die eine braucht eben diese Zeit und die andere braucht sie eben nicht so. Und würde einfach gerne ständig auf so einem AIDA-Schiff sein, um bespaßt zu werden. Und das passt eben nicht zusammen. Und da genützt hat es alles noch nichts.
Also es gibt, ich versuche das kurz zu machen, aber erstens möchte ich es gerne sagen, weil Sie sind ja nicht alleine, haben Sie gehört, es gibt viele, dass... Geschwister streiten sich. So ist das. Meistens. Und was es ist, ist, es ist Liebe. Und aber in einer Art und Weise, dass unangenehm für die Ohren ist. Und so weiter. Aber das ist es so. Ich möchte nur sagen, genau diese, das hört auf innerhalb ein Jahr oder zwei, ist es vorbei. Aber was es macht, ist, es macht eine unheimlich starke Beziehung zwischen den beiden. Aber darüber kann man sich freuen, wenn die erwachsen sind. In diesem Fall glaube ich, weil es sind zwei Frauen. Eigentlich gibt es drei Frauen in diesem Spiel. Dass ich wollte zu meiner jüngsten Tochter gehen und sage, hör mal, also deine große Schwester ist, wie die ist, das ist für dich unangenehm und du musst jetzt lernen, wie kannst du dich abgrenzen? Wie kannst du Respekt fordern, so dass deine Schwester weiß, wenn sie in dein Zimmer geht, muss sie fragen, oder wenn sie dich stört, muss sie fragen. Und es geht am besten, wenn es verbal ist. Das ist nicht ganz richtig, weil es gehört ja dazu auch Körpersprache im Sinne von Haltung und Augen und ich glaube, es ist für alle Beteiligten eine gute Übung, weil genau Frauen und Mädchen haben sehr, sehr oft Schwierigkeiten damit. Wie kann ich mich abgrenzen und sagen, ich habe dieses Recht. Es kann sein, dass der andere unglücklich wird oder mich liebt oder was es ist. Ich will aber, was ich will. Und so ist das. Das kann natürlich auch mit der Mutter anfangen. Da muss man aber als Frau und Mutter oft sich selber überwinden und sagen, also die haben ja alle Erklärungen bekommen, die haben alle Wünsche gehört, die haben alle gehört. Und dann kommt es ein Punkt, wo es gibt nur einen Weg, um sich selber als Mutter ein bisschen Ruhe zu schaffen. Und das heißt, hör auf! Also, aber wirklich, es muss ernst gemeint sein. Es ist keine Strategie, kein Trick, keine Drohung, keine Konsequenzen. Es muss so sein. Das will ich. Und dann können die sagen, ja, aber ich will, ist mir egal, was du willst. Ich will das nicht haben, ich will es nicht hören. Wenn du deine jüngere Schwester nicht anständig behandeln kannst, dann bleib bitte weg von mir. Das ist natürlich komplett ungerecht, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man als Vorbild, als weibliches Vorbild für diese beiden auch demonstrieren. Es geht auch als Frau, seine Grenzen zu setzen und sagt, jetzt ist es Schluss, jetzt ist es vorbei. Wir schützen oft immer die Kleinen und sollten die viel lieber lernen, wie kann man sich abgrenzen. Normalerweise ist die Rollenverteilung ja, wie Sie auch sagen, umgekehrt. Der Große will alleine sein, die kleine Schwester kommt immer. Hier ist es anders. Und kleine Schwester und kleine oder in diesem Fall Große sind ausgezeichnet. Also da kann man sich wirklich üben. So dass, wenn ihr kleine Tochter jetzt 16, 17 ist, und da kommt dieses Spiel in Schule unter die Mädchen, da kommt die Jungs dazu, wollen auch was haben und so weiter, dann ist es wirklich, wirklich wertvoll, wenn die gelernt haben, wie kann man Nein sagen, ohne Opfer zu werden. Und genau das braucht die Kleine. Woher weiß ich das? Das weiß ich, weil Sie haben jetzt erwähnt, dass die geht zur zweieinhalb Jahre zurück und beißt und so weiter. Und das ist ja gut, das ist ja eine Aussage, das ist auch ziemlich deutlich. Aber es wäre besser zu lernen, was kannst du sagen? Was kannst du deiner Schwester sagen? Und da kommt diese Schwierigkeit für Mädchen und für Frauen generell, dass da muss man lernen, nicht mehr ich möchte zu sagen und sagen, ich will. so dass es wirklich, wirklich klar ist. Und dann sagt er natürlich, ja, mag ich auch, aber die hört nicht zu. Nochmal. Ja, aber wann hört meine Schwester auf? Kann man nicht wissen. Kann lange dauern. Aber es heißt nicht, du sollst aufhören, du sollst aufgeben. Ich will kein Opfer haben und du sollst kein Opfer sein. Deine große Schwester auch nicht. Die hat irgendwie, ist sie ohne Fingerspitzgefühl geboren.
Das kann ich nicht sagen.
Was? Das können Sie nicht sagen.
Das kann ich nicht sagen. Dann hau ich sie in die Pfanne.
Nein. Das ist. Ich wollte es aber sagen. Genau, wenn der Große dabei ist. Weil. Dann musst du ein bisschen nachdenken. Und sagen, was ist das? Also, wie kann man mich so sehen? Es geht nicht über Verletzung, es geht nicht über streng zu sein, es geht nur darüber, wie kann ich als Mädchen, als Frau, als Kind meine eigenen Grenzen so ernst nehmen, dass die anderen die auch ernst nehmen. Und das kostet Übung. Und wie die beiden sich im Moment üben, bringt nichts. So ein, ich wollte wahrscheinlich, aber das bin ich, ein 3-4 Stunden ihren Spaziergang oder eine Pizza oder sowas mit meine Kleine essen und sagt, hör mal, wir müssen jetzt was machen. Und hier sind meine Gedanken, was sind deine und was können wir machen, weil das ist eine unheimliche Stärkung zu haben, dass die Kleine weiß, meine Mutter steht hinter mir, nicht gegen meine Schwester, sondern für mich. Und dann dauert es. Und man kann ruhig sagen, also man kann, ich wollte sagen, das ist nicht nur deine Schwester, es gibt viele, viele Menschen in dieser Welt, die wissen nicht, wo geht deine Grenzen und was willst du und was willst du nicht mitmachen und so weiter. Und deswegen musst du das lernen, wie man das sagt. Und es muss nicht unbedingt nett sein. Es muss effektiv sein.
Vielleicht können wir es so stehen lassen. Herzlichen Dank Ihnen.
Ja, viel applaudiert. Hallo.
Guten Abend. Ich habe eine Frage und zwar sehe ich mich auch als diese Mutter, die Sie vorhin angesprochen haben, diese Neoromantikerin, diese Eltern, die quasi eigentlich will ich nur, dass mein Kind glücklich ist. Und ich dachte oder habe für mich so das Gefühl, dass das der Weg ist, dass ich versuche, sie so wenig wie möglich weinen zu lassen, viel ablenke, wenig Neins und ich habe das Gefühl, dass das richtig ist, aber ich weiß nicht so ganz. Es ist ja nur so ein ganz anderer Weg, den...
Wie alt ist sie?
2.
2.
Das ist natürlich so ein ganz anderer Weg. Und was aus den Wegen unserer Vorfahren geworden ist, wissen wir ja. Bloß was, also, mache ich damit irgendwas falsch? Verwöhne ich mein Kind? Wird die irgendwann, keine Ahnung, seltsam? Oder ich meine, ist das falsch? Oder... Weiß man schon, was aus diesen Kindern wird?
Also ich liebe das sagen, ich bin damit zufrieden. Weil für mich ist das das Allerwichtigste, dass man das wagt, womit man zufrieden ist. Und was ich dann sage und anders sage, ist egal. Generell möchte ich gerne sagen, dass mit einem 2-jähriges Mädchen haben Sie noch Ruhe. So 6, 8, 9 Monate. es ist eigentlich einfach zu erklären, warum. Weil das passiert was ganz Wichtiges auf viele Ebenen. Eins ist, dass so so großartig können sie nicht immer sein. Das ist unmöglich. Das ist einfach mit Babys, aber jetzt fängt die Ball an zu reden auch und dann wird es schwierig. Der andere ist, es geht zu viel über die Gefühle ihrer Tochter und zu wenig über ihre eigenen Gefühle. Außerhalb Liebe. Und warum ist das nicht so gut? Weil nur in Beziehung mit sie können ihre Tochter ihr Empathie für andere Menschen entwickeln. Und das heißt, da müssen die ständig jeden Tag erleben, wie andere Menschen reagieren, wie die, was macht die andere Menschen froh, was macht die traurig, was macht die so und so und so. Und dazu gehört leider auch Frustration. Erzählen uns die Hirnforscher, wir haben es auch bewusst, aber wir haben es nicht so, boom, sehen können auf Farbbilder. Aber jetzt ist es ganz klar, dass Kinder brauchen, besonders Kinder, so zwischen 1,5 und 3, 4, 5, brauchen Frustration. Also es muss erlaubt sein, frustriert zu sein. Und in seiner eigenen Art und Weise. Und man sollte nicht versuchen, seine Kinder davon zu retten oder vorzubeugen oder trösten oder was weiß ich. Weil dann verknüpfen die sich nicht richtig hier oben im Kopf. Und eigentlich ist es ja logisch, weil wenn man nur als Mutter zur Verfügung steht, wenn man immer versucht, die Hindernisse oder Steine auf dem Weg und so weiter wegzumachen, dann kann man nicht erfahren. Und so lernen Kinder. Kinder lernen durch Erfahrung. Und dazu gehört schlechte Erfahrung. Und wenn das nicht so läuft, also das, Sie sind ja, wie ich das wahrnehme, so nicht sehr extrem. Es gibt Extreme, die nennen wir heute Helikoptermütter oder Chopper Moms, wie die Amerikaner sagen. Und die sind immer über ihre Kinder, immer. Und wollen alles immer alles vorbeugen und nicht darf wehtun und so weiter und so fort. Diese Kinder wachsen auf und die finden wir in Jugendkinderpsychiatrie mit 14, 15. Ohne nicht. Nein. Nicht als Wahnsinnige, sondern als Unfähige, lebensunfähig. Die wissen einfach nicht, was mag ich. Also jetzt habe ich mich zum ersten Mal richtig verliebt und dann sagt der Typ, er will nicht mehr mit mir sein. Und es macht mir traurig. Was macht man mit Trauer? Heißt das, ich bin deprimiert? Ich muss Tabletten haben? Oder ich muss mich umbringen? Oder ich muss was? Also die sind wirklich lebensunfähig. Und das kommt davon, dass man diese Erfahrungen nicht machen dürfen. weil es tut Mama weh, wenn es dir weh tut.
Ja, das klingt ja so, als wäre es noch die schlechtere Methode, als die, die unsere Vorfahren angewandt haben. und was ist die richtige dann? Also der Mittelweg zwischen den beiden dann?
Nein, nur, also es, man muss ja nichts arrangieren als Eltern. Kinder werden ständig frustriert, weil Kinder lernen so 15.000 neue Dinge pro Tag in dem Alter. Und diese Lernprozesse führen immer Frust mit sich. Und das muss man nur beobachten und dann muss man die nur so manchmal ein bisschen umarmen und bitte nicht zu viel sagen. Und dann geht das Leben weiter. Und dann lernen die das. Dann lernen die, wie kann ich das machen. Und da muss man lernen, weil das ist ja bei 2 Jahre auch genau das richtige Zeit, wo das Kind plötzlich entdeckt, mein Gott, ich bin ich und meine Mutter ist meine Mutter und wir sind nicht dasselbe. Ich bin autonom eigentlich. Und das weiß man immer, wenn das passiert, weil das passiert in genau den Tag, wo die Kinder plötzlich fangen die an, Nein zu sagen. Und man sagt was, also gehst du mit oder willst du essen oder gehen wir ins Bett oder bla bla bla. Und sagen, nein, danke. und die freuen sich wirklich. Und in unserer Tradition, wo Erziehung ein Machtkampf ist, wird das natürlich als Trotz verstanden. Deswegen heißt es Trotzalter. Das war nie in die Lehrbücher in Entwicklungspsychologie, aber überall ist es ja Trotzalter. Die sind nicht trotzig. Die sagen nur Nein, die feiern es. Mein Gott, ich bin ich, du bist du. Ist das nicht wunderbar? Und das kann man für sich selber beweisen, weil wenn man nichts sagt, also wenn ein Kind sagt, ich will jetzt, ich will jetzt ein Badezimmer, gehst du mit? Nein. Dann sagen wir, okay, und geht ins Badezimmer. Und es dauert max 10 Sekunden, dann ist das Kind im Badezimmer. aber wenn man mit Pädagogik anfängt und sagt, also das ist also notwendig und man muss auch, aber man kann auch dann geht das alles kaputt.
Super, vielen Dank. Ich hoffe, Sie kommen nicht in die Psychiatrie.
Hallo.
Ich hatte wirklich nicht vor, das hier zu tun. Es sind echt ganz schön viele Menschen. Ich gucke einfach hierher.
Ja.
Sie scheinen ja ganz nett zu sein. Frage ich jetzt einfach. Meine Frage ist, wann merkt man, dass man einem Kind was Unangenehmes sagen kann? Und damit meine ich nicht, du stinkst, du musst Haare waschen, sondern in meinem Fall, ich gebe Ihnen gerne das Beispiel. Ich habe letztes Jahr eine Diagnose bekommen, dass ich Parkinson habe. Erstmal, scheiße, Schock, das Übliche, deswegen auch das Tattern gerade. Und meine Tochter hat es irgendwann gemerkt und meinte, Mami, you have a wobbly hand, also deine Hand zittert, wir sprechen Englisch zu Hause. Und ich meinte, ja, ich habe eine Krankheit. Und sie meinte, und was tust du? Ich nehme Tabletten. Geht es dann weg? Ja, solange ich die Tabletten habe. Und dann ging sie weg und schwieg und war ihr normales, fröhliches Selbst. Und ab und zu sagt sie, Mami, nimm mal deine Tablette, deine Hand zittert. So, danke, Tochter.
Wie alt ist die Tochter?
Sie ist 7. Also sie kommt auch zu mir und sagt, Mami, du musst wieder die Haare färben, deine Haare sind wieder grau. Also so, sie passt einfach auf. Hm. Aber sie hat nie gefragt, was bedeutet das, was wird aus dir, kriege ich das auch? Sie fragt nicht, gehe ich zu ihr mit dieser Information? Ich will sie nicht überladen, das ist ja nun mal echt heftig und ich merke, wenn ich das erzähle bei Freunden, bei Familie, ist die erste Reaktion natürlich auch meiner erwachsenen Freunde so, was sage ich jetzt? Wenn sie mit diesem großen Wort Parkinson rumgeht und sagt zu ihren Freunden, meine Mami hat Parkinson, was passiert dann? Jetzt sitzen Sie da.
Also, normalerweise ist es so, dass Kinder wissen mehr oder weniger genau, wann brauche ich diese Information, ja. Und dann fragen die.
Das ist mein Bauchgefühl. Mhm.
Das ist eine Seite. Mhm. Die andere Seite ist natürlich Sie. Also, Sie machen sich viele Gedanken, viele Sorgen, es gibt viel auch Trauer drin und so weiter und so fort. Und wann haben Sie das Bedürfnis, das mit Ihrer Tochter zu teilen? Mhm. Und wenn die intellektuellen Überlegungen nicht mehr funktionieren, also nicht wegen Parkinson, sondern dass man, dass die Emotionen sind einfach zu stark, dann ist es Zeit.
Okay. Also wenn ich merke, ich kann nicht mehr zurückhalten, ich habe einen ganz schlechten Tag, brechen Tränen aus, das Kind kann sich das nicht erklären,
ja.
Dann wäre es soweit, sie dran zu beteiligen sozusagen.
Genau.
Und auch mit allem drum und dran, mit Namen der Krankheit und mal, es werden Leute schockiert reagieren und so weiter.
Ja. Und dann kommt natürlich, das kommt in ihr eigenes Tempo, das kommen natürlich die Fragen, die haben ja schon das Einzige. Kann man das heilen? Nein, kann man nicht, noch nicht. Kann man davon sterben? Ja. Normalerweise sterben Leute mit Parkinson früher. Aber meistens ist es unangenehm. Es ist unangenehm, das zu haben. Und es ist auch unangenehm für mein Kind oder meinen Mann oder so, mich anzuschauen, weil es sieht komisch aus, dass ich da sitze und so mache. Ja. Ich habe einen sehr guten Freund gehabt und er ist jetzt, er lebt noch, er ist 70 Jahre alt.
Das ist schon mal gut.
Und er hat sehr früh, also eigentlich wie Sie bekommen, und war eine sehr bekannte, auch macht viele Vorträge und Seminare und so weiter und so fort. Und war in eine ganz ernsthafte Krise, ein paar, drei Monate. Und dann hat er sich entschieden und sagt, Parkinson ist nicht meine Krankheit. Parkinson ist mein Engel. Und ich sitze hier und ich mag so. Was ich mache, das ist mein Engel. Und das hat immer alle rund ihn rum beruhigt.
Ja. Also ich denke, ich werde mit der Zeit lernen, damit offen umzugehen, dass ich das jetzt gerade vor, ich weiß nicht, wie vielen Menschen gesagt habe.
Ja.
Ist schon
ja.
Ein Riesenschritt. Und ich glaube, Sie haben mich gerade einfach darin bestärkt mit meinem Bauchgefühl, wenn es so weit ist, werde ich es merken. Und ich glaube, das ist auch nicht so lange weg. Und ich glaube, sie wird es auch verkraften.
Ja, und das ist da können Sie ruhig sich selber vertrauen. Weil das ist ja eine von den positiven Wirkungen von Krankheit, ist, dass man hört auf mit der Spielerei.
Ja, das stimmt.
Ja.
Genau, man hat kein, das ist Quatsch. Vielen Dank.
Danke auch. Hi. Hallo.
Na. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter, die ist 7 und ein Sohn, der ist 4,5. Und der hat das mit dem Nein-Sagen, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, nicht aufgehört. Also ich würde mal sagen, früh angefangen, irgendwie mit 15 Monaten und auch heute ist es sein Lieblingswort.
Ich habe es vergessen, er ist jetzt 4.
4,5.
Okay.
Ganz kurz vielleicht, also wir wohnen hier auch mitten in Hamburg und haben eigentlich dafür eine ganz außergewöhnliche Wohnsituation, weil wir ein riesengroßen grünen Innenhof haben, wo viele Kinder den ganzen Tag draußen sind, von 3 bis 15 Jahre, und die wirklich das große Glück haben, den ganzen Tag im Freien zu sein, nach dem Kindergarten, nach der Schule, und mit vielen Kindern unter sich sind, sich auch vieles unter den Kindern klärt und sie auf Bäume klettern und ich finde, ein wunderbares Leben haben. Und meine Tochter ist jemand, wenn es nun abends dazu kommt und es gibt Essen oder ich möchte gern, dass ihr reinkommt, die sagt vielleicht nochmal, nee, will ich nicht, aber wenn ich es dann nochmal sage, dann kommt sie. Mein Sohn sagt grundsätzlich nein. Meine Frage ist, also es geht los, es kommt der Abend, ich sage, ich komme bitte rein, Abendprogramm, nein, ich komme nicht. So, und es ist wirklich so, er haut ab und ich muss hinterherlaufen und versteckt sich auf dem Baum, und damit geht es los, wie ich ihn erstmal drin habe, während meine Tochter dann schon sich ausgezogen hat und Zähne putzt, geht es dann zum nächsten Akt ins Badezimmer. Ich möchte, dass du jetzt ins Badezimmer gehst. Nein, ich gehe nicht ins Badezimmer, und haut in der Wohnung ab und sitzt unterm Bett und auf dem Bett. Und also das ist halt so ein Prozedere, was jeden Abend ist, seitdem er laufen kann. Und also das ist ja so ein, ne, dieses ins Bett bringen, ist der Zähneputzen, ausziehen, nein, Zähneputzen mache ich nicht, nein, ausziehen tue ich nicht, in die Dusche, nein, gehe ich nicht, wenn er in der Dusche ist, nein, ich komme nicht aus der Dusche. Und ich habe mir schon vor 1,5 Jahren über ihre Family Lab Seite mal Hilfe geholt, eine sehr nette Frau, die auch bei uns zu Hause war, mit der ich tollen Kontakt habe, die hat mir auch wirklich ganz toll geholfen, einfach in der Art der Kommunikation. Ich möchte, dass du jetzt das machst. Das klappt auch in vielen Dingen viel besser, aber dieser Punkt abends, das hört nicht auf, und es ist einfach irrsinnig anstrengend. Und meine Frage ist...
Sagen Sie mir bitte, ist der, wenn er das sagt, ist der aggressiv, ist der so sauer, oder kann sie mir die Musik erklären?
Das steigert sich also mit uns beiden dann so in die Richtung, dass es endet dann im Streit. Also erst sagt er, nein, mache ich nicht, ich komme nicht, du musst mich holen, und dann ist meine Stimmung auch abends irgendwann dann so, dass es kippt und dass ich dann auch nicht immer noch mit guter Laune, sondern natürlich auch oft irgendwie gereizt bin, vielleicht, oder auch genervt irgendwann, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre so. Er aber auch grundsätzlich bereit ist, also mit mir darüber zu sprechen, weil wenn ich nur eine Situation, ich habe ihn neulich ins Bett gemacht, wenn er im Bett liegt, ist auch alles gut. Und dann habe ich gesagt, hör mal, weißt du, ich finde das schade, dass das irgendwie immer so ist, und ich möchte mich nicht mit dir streiten. Hast du irgendeine Idee, wie wir das anders machen können? Mach du mir einen Vorschlag, wie soll ich dich reinholen? Wie soll ich dir sagen, dass du aus der Dusche kommst, dass es für dich einfacher ist, das zu tun? Und dann habe ich gesagt, ich mache mir jetzt heute Abend nochmal Gedanken, und ich rede auch nochmal mit unserem Papi oder deinem Vater darüber. Und dann sagt er, ja, ich hätte nochmal einen Tipp. Dann musst du 5 Minuten vorher mir das sagen. Also er hat mir dann so ein paar Ratschläge gegeben, und dann sagte er aber dann zum Schluss, oh nee, Mami, ich glaube, ich schaffe das nicht.
Genau. Da bin ich sehr froh, weil nein, also das, was ich meine, dass ich das gehört habe, weil ich hätte eigentlich 2 Möglichkeiten, aber jetzt habe ich nur 1. Und das ist einfach, also Sie müssen sich irgendwie vor den Spiegel stellen und sagen, mein Sohn ist so. Aber, und das heißt natürlich in einer Beziehung, dass irgendwie außer Gleichgewicht ist, dann ist es ja sowieso zwischen Eltern und Kindern, aber das meine ich nicht hier. Das heißt, um das zu schaffen, was er eigentlich braucht, müssen Sie unheimlich viel arbeiten. Und das geht nicht. Weil dafür muss er irgendwann zahlen. Und das, und das wird nicht angenehm. Ich wollte Ihnen was anderes sagen, jetzt. Ich wollte sagen, okay, jetzt haben wir versucht, du hast mir gesagt, ich kann dich vorbereiten, ich kann so, und du glaubst auch, das schaffst du nicht. Ich glaube dir, das schaffst du nicht. Ich will aber nicht mehr deine, was weiß ich, also ich will dich nicht mehr immer holen, ich will nicht mehr so und so. Ich sage dich gerne, wenn du reinkommen musst, oder, aber du musst es selber machen. Ich komme nicht. Dann kann man natürlich sich selber als Eltern alle möglichen Fragen stellen und was dann wenn und was dann wenn und so weiter. Aber das empfehle ich nicht. dann wird es alles nicht. Aber einfach so, weil worüber geht das hier? Es geht darüber, dass er ist jetzt 4,5. Er kann diese Verantwortung für sich tragen. Dass, wenn es Zeit ist, dann ist es Zeit. Und er muss jeden Tag, das hat er 2,5 Jahre lang erlebt, seine Zähne putzen oder seine Haare waschen oder was es jetzt ist. Und sie haben versucht, als eine Art von Fürsorge, was notwendig ist, eine Art von Liebe und so weiter, diese Verantwortung für ihn zu tragen. Und das ist jetzt oder morgen oder nächsten Monat zu viel. Weil es ist so anstrengend, jeden Tag das zu machen. Das heißt, dass er braucht jetzt eine Mutter und einen Vater. Eine Mutter, die verantwortlich für sich sein kann. Und ihnen sagen kann, hier ist es, also hier fängt meine Service an und hier hört es auf. Und dann sagt er, das kann man sich vorstellen, das sagt er nicht, aber man kann es ja vorstellen, sagt er, aber du bist ja meine Mutter, du musst ja. Muss ich nicht. Ich weiß, du hast gute Ohren. Ich sage dir einmal, jetzt will ich, dass du reinkommst. Und dann musst du dich entscheiden.
Da habe ich noch eine direkte Frage, dieses Thema Zähneputzen. Diese Wenn-Dann-Sätze, das mache ich schon ja gar nicht mehr, aber das war natürlich mal so eine Zeit, wenn du nicht deine Zähne putzt, dann kommt Karies und Baktus. Da hat meine Tochter panisch Zähne geputzt und er stand daneben und hat gesagt, cool, die will ich mal kennenlernen, die will ich gerne mal sehen. Die Frage wirklich, inwiefern kann ich sagen, okay, ich möchte, dass du deine Zähne putzt. Wenn du es nicht möchtest, dann lass es, dann musst du selber. Also wie ist da so die Kommunikation? Weil mit Zähneputzen, ich habe dann nämlich keine Lust, mit ihm zum Zahnarzt und zu bohren. Und wenn er.
Aber sagen Sie mal, ich habe eine ganz andere Frage. Ist er ein bisschen wie sein Vater?
Also. Ich weiß nicht so genau wie mein Mann früher, aber witzigerweise erkenne ich meinen Schwiegervater sehr darin.
Nein, ich frage nur, weil ich glaube, deswegen habe ich auch vom Anfang an gesagt, Sie müssen sich selber sagen, so ist mein Sohn.
Ja.
Er ist, glaube ich, was ich ein autonomes Kind nenne.
Das habe ich auch schon
gesehen. Und das heißt, man kann sich tot arbeiten. Das hilft nichts. Und was es auch heißt, ist, er kann sich nur, und das kann er sehr gut, Er kann sich wehren und er kann Nein sagen. Und das ist wunderbar. Aber er kann nicht Ja sagen. Und das heißt, also mein Bild ist immer mit diesen Kindern, dass man, also ihr Tochter können sie sagen, okay, hier gibt es einen Teller und hier ist dein Essen und hier ist es. Und dann ist es okay. Wenn mein Sohn das sagt, dann hat er keinen Hunger oder er will nicht essen oder er mag es nicht oder irgendwas ist los. So, das kann man mit diesen autonomen Kindern nicht, da muss man ein Buffet machen. Und da muss man sagen, es steht da. Und dann weggehen. Und dann holt er sich. Und genau deswegen sage ich, dass es geht nicht darüber, dass Sie als Mutter oder sein Vater nicht mehr verantwortlich sein sollen. Es heißt nur eine andere Art von Verantwortung. Und das heißt, ich will jetzt, dass du reinkommst und dann kommt er nicht. Und es dauert, also das kann ich versprechen, es dauert maximum 4-5 Tage. Weil am Anfang, es ist ja nur 4,5. Und das heißt, draußen zu sein, lange, auch mit die Großen, macht Spaß einfach. So es dauert, aber dann fängt er an und dann weiß er, wenn ich meine Mutter brauche, dann muss ich selber hingehen. Die ist nicht mehr immer dabei, die ist nicht mehr immer zur Verfügung. Und das ist für so ein Kind sehr, sehr wertvoll, weil dann kann er das holen, was er tatsächlich braucht. Aber man kann ihn, und das wissen Sie ja auch, man kann ihn nicht motivieren. Man kann ihn nicht überzeugen. Man kann ihm nichts verkaufen. Es geht einfach nicht. So nur, wenn seine Autonomie nicht unter Drohung steht, kann er rauskommen und sagen, was er will. Und deswegen frage ich na, Ihr Mann, weil wenn einer von den Eltern, oft war einer von den Eltern auch so ein autonomes Kind und kann es irgendwie auch erinnern. Und das wäre schön für ihn, wenn es so war, dass sein Vater sagen könnte, Mann, also so war es auch bei mir. Aber meine, ich wurde immer bestraft oder ich wurde immer so und so und so. Und das wagen wir mit dir nicht. Aber wir machen uns Sorgen, weil wir haben ja gelernt, dass wie man, also so liebt man ein Kind. Und diese Art von Liebe willst du irgendwie nicht. Und das heißt, dass wir müssen eine neue Art von Liebe lernen und das kann dauern. Aber wir wollen gerne, wir versuchen dran. Aber erstens wissen wir, jetzt müssen wir die uns Ruhe lassen. Weil wir haben 4,5 Jahre versucht, es ist uns nicht gelungen. Du bist nicht schuld daran, wir sind nicht schuld daran. Wir haben 4,5 Jahre gebraucht, um zu entdecken, dass so bist du eigentlich. Das ist nicht nur so gegen uns, es ist nicht Spielerei, es ist nicht Quatsch, es ist nicht Trotz. Du bist eigentlich so.
Vielleicht können wir es dabei belassen, weil wir haben noch einen weiteren Gast. Vielen Dank.
Ein weiterer Gast. Hallo.
Guten Abend.
Warum sind nur Frauen hier?
Ich habe eine Frage zu dem Übergang zwischen Abgrenzung und purer Wut als Mutter. Meine Tochter ist 5 und die hat auch manchmal einen guten Dickkopf und es ist oft so, dass sie mal frustriert ist, das hat ja jedes Kind, darf sie auch gerne sein und dann hat sie manchmal so Phasen, wo sie einfach so ein bisschen spielerisch anfängt, mich zu hauen
weil sie wegen irgendwas sauer ist. Und dann sage ich natürlich, ich will nicht, dass du mich haust. Und dann macht sie aber weiter und dann steigert sich das so hoch und irgendwann merke ich, ups, stopp. So, und dann werde ich ein bisschen vehementer. Und das steigert sich dann immer mehr hoch und irgendwann habe ich das Gefühl, ich grenze mich nicht mehr ab, sondern ich muss hier rabiate Gewalt anwenden, um sie von mir loszukriegen. Ne? Die hört einfach nicht drauf. Und sie haben ja vorhin hier ganz wundervoll gestampft und nein geschrien und das tue ich auch. Ja? Aber irgendwie, irgendwann werde ich dann so wütend, dass ich selber schon gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt bin. So, ne? Also wirklich, ich glaube, ich habe selber auch ein bisschen so ein Problem, meine Wut im Zaum zu halten dann in so einem Moment. Ne? Vielleicht kennen das ja manche. Ja, und ich frage mich, wie halte ich mich da zurück? Wie kann ich mich selber in den Zaum halten dann? Oder was mache ich überhaupt mit ihr, dass sie endlich mal aufhört? Ja? Also ich sperre sie auch ins Zimmer. Nee, ich sperre sie nicht ins Zimmer, sondern ich gehe mit ihr ins Zimmer, mache die Tür zu. Schlüssel haben wir gar nicht, finde ich auch irgendwie doof. Aber dann kommt sie zurück zu mir und ich muss dann die Tür zuhalten und dann tritt sie dagegen. Und dann werde ich natürlich noch sauer. Also, so. Belassen wir es mal dabei.
Also, worüber ich denke, ist, es passiert ab und zu, nicht jeden zweiten Tag oder sowas, oder was?
Nee, das ist auch schon weniger geworden. Also, je älter die Kinder werden, die hat noch einen Bruder, der ist drei, desto besser wird das.
Okay.
Vielleicht so einmal in zwei Monaten oder so, das ist so richtig krass.
Okay. Ich glaube, das ist meine Beobachtung, dass es ist wahrscheinlich oft schwierig für sie, klar zu sein. Weil sie haben klare Meinungen, viele klare Meinungen, Haltungen, aber möchte auch gerne lieb sein. Glaube ich. Ist das richtig?
Ja.
Also wenn nicht, dann ist das nicht richtig.
Also natürlich will ich auch lieb zu meinem Kind sein, klar. Also in solchen Situationen würde ich das am liebsten ruhig klären, aber das geht ja nicht.
Nein. Weil ich, es kommt ja viel, viel auf den Moment ein. Und jetzt ist ein Mädchen, normalerweise ist es Jungs, aber ich weiß nämlich nicht im Moment, was ist los. Ist es Frust und deswegen auch eine gewisse Art von Aggressivität? Und dann können Sie ja als individueller Mensch entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und da haben wir ganz verschiedene Grenzen als Menschen. Und Sie haben jetzt erfahren, das geht zu weit. Und wenn ich das zu lange zulasse, dann wird es zu viel einfach. Das heißt, ein bisschen vom Anfang sagen, hör auf, das will ich nicht. Aber ein bisschen lauter, als ich es jetzt sage. Was ich nicht sehen kann, weil ich sehe es ja nicht, ist, dass ob die in Wirklichkeit nur spielen möchte. Also die ist außer sich selbst, weiß nicht, was ist oben und was ist unten, macht irgendwie ihre Mutter dafür verantwortlich und geht dann körperlich rein und worüber ich denke, ist, wenn man das als Spiel sieht, meine Tochter will jetzt mit mir spielen, dann ist es plötzlich ganz anders. Aber ich weiß es nicht, weil ich kann es ja nicht hören, was passiert. Wenn es Aggressivität ist, wenn es Frust ist, dann wollte ich ohne Bedenkung sagen, hör auf damit, das will ich nicht, und rumdrehen und weggehen. Und dann läuft er natürlich hinterher und sagt, hör auf, ich will alleine sein. Ja, aber, kannst du vergessen. Wenn du wieder reden kannst, kannst du zu mir kommen, diese Hauerei will ich nicht.
Ich denke, es ist schon Frust, weil es ist halt immer, wenn sie irgendwas nicht darf. Also spielen,
ja.
Sieht normalerweise bei ihr dann auch aus wie spielen.
Ja. Und da kommt diese zweieinhalbjährige Mädchen wieder hoch und sagt so, dumme Mutter. Wie die machen. Und das kann man aushalten. Ich sage sehr oft, ich hoffe für alle Kinder, dass die zwei verschiedene Eltern haben. Dass sie eine Mutter hat, die sagt, hör auf, das will ich nicht. Und ein Vater, der sagt, komm noch mal.
Das habe ich aber sogar auch schon versucht. Ja.
Weil die brauchen beide. Aber in diesem Fall wollte ich das sagen und ich wiederhole jetzt vom ersten Gespräch, besonders ein Mädchen in diesem Fall braucht das. Wie kann man sich als Frau abgrenzen? Und dass es okay ist. Man muss nicht immer überflexibel sein, nur weil der andere unglücklich ist oder was es jetzt ist. So ich wollte also ein bisschen strenger und ein bisschen viel schneller und sagen, so ist es, ich will das nicht. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen Unrecht mit dieses, sie möchten gerne immer nett sein, aber ich glaube trotzdem, dass ihr Tochter erlebt, ihr Zähne erstmal immer als ein Lächeln und nicht als aber das ist meine Fantasie. Und dann muss sie erleben, sie muss durch diese Frustration, und das ist ja unheimlich schwierig, besonders für Mütter, glaube ich, weil dann kommt ja Episoden, das kommt halbe Stunden, wo das Kind frustriert ist, außer sich selbst, unglücklich, was weiß ich, und alleine. Und das ist ja schwierig. Weil da kommt diese große Mutterherz und sagt, also vieles kann ich meinem Kind anbieten, aber Einsamkeit nicht. und das ist wichtig, dass die Kinder diese Alleinheit erleben und sagt, jetzt habe ich in meiner Beziehung zu meiner Mutter, jetzt können wir nicht, wir sind überhaupt nicht im selben Raum. Ich muss es alleine schaffen und ich hoffe, und ich habe immer gehofft, das schafft meine Mutter. Wenn ich frustriert bin, unglücklich bin, dann gehe ich zu meiner Mutter und Mutter macht alles okay. So ist das Welt leider nicht. Jetzt muss ich es selber machen. Dumme Mutter. Und ja. Das muss man aushalten können. Und öfters ist das einfacher für Männer oder Väter. Aber ich meine Beurteilung und ihr Beispiel ist, das, was ihre Tochter macht, braucht die nicht. Es ist wahr, die ist frustriert, aber diese Verhaltensart und Weise braucht die nicht. Die können es auch anders machen. So, man nimmt nicht von die weg, dass die wirklich braucht. Man sagt nur, so geht's nicht hier.
Das mit dem Alleinsein ist witzig, dass Sie das von sich aus gesagt haben, weil genau so läuft es auch ab. Also, sie geht dann in ihr Zimmer, Decke über den Kopf und ich komme dann meistens ein paar Minuten später und sage, Entschuldigung, das war nicht richtig, ich bin total ausgeflippt. Aber das war, weil du nicht aufgehört hast. Vielleicht schaffen wir es das nächste Mal besser. Was ist eigentlich los? Wieso bist du eigentlich so sauer? Aber sie will gar nicht reden, aber wahrscheinlich ist es genauso, wie sie gerade gesagt haben. Ja.
Und da braucht die, und die meisten Kinder sagen in diesem, wenn die da liegen, dann sagen die, geh weg.
Ja.
Geh weg. Das will ich nicht. Und das heißt, ich habe endlich eingesehen, das ist mein Frust, das ist mein Trauer, ich bin alleine und du kannst mich nicht helfen.
Öfter auch mal weggehen können. Ja, das ist leider. Ich danke ganz, ganz herzlich den Gästen, die den Mut hatten, hier raufzukommen. Ich danke Ihnen, Herr Juhl, für diesen sehr spannenden Abend. Kommen Sie gut nach Hause, gelassen, gut gelaunt und vollgepackt mit guten Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.